Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es diesmal um Film und Fernsehen. Wann wurde das Fernsehen erfunden? Wie funktioniert eine Kamera? Was macht ein Stuntman? Wie kommen die Fernsehbilder zu uns nach Hause? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Theo, Tess und Quentin kennt ihr ja schon. Wenn es darum geht, unsere spannende Welt zu entdecken, sind sie zur Stelle. Die drei haben ihre Augen und Ohren überall und sind ständig auf abenteuerlichen Entdeckungsreisen.
Jawohl, Abenteuer und Action. Genau das Richtige für mich.
Tess, unser rotes Ausrufezeichen, ist sehr mutig, eine richtige Draufgängerin. Am liebsten möchte sie Popstar werden.
La 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 la!
Gnade, Tess! Da fliegen einem ja die Ohren weg!
Theo, das blaue Fragezeichen, ist von den musikalischen Qualitäten seiner Freundin nicht gerade überzeugt. Er erforscht lieber alles Mögliche und weiß scheinbar alles.
Ja, also wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es...
Das was?
Dass es jetzt losgeht.
Halt! Quentin dürfen wir nicht vergessen. Der gelbe Punkt macht am liebsten Faxen und hüpft und rollt um seine beiden Freunde herum. Und das Beste? Er kann sich in alles verwandeln.
Da will man sich mal ein bisschen das Taschengeld aufbessern, aber nichts, nichts und wieder nichts.
Kannst dich ja in die Fußgängerzone stellen und ein paar Lieder singen. Vielleicht wirft dir ja jemand eine Münze in den Hut.
Sehr witzig, Tess. Jetzt habe ich schon die ganze Zeitung durchgeblättert. Meinst du, hier würde mal jemand einen begnadeten Erfinder wie mich suchen? Fehlanzeige. Putzhilfe für sechsköpfige Familie gesucht. Wir stellen ein, Postboten und Briefmarkenbefeuchter.
Na lecker, ist ja ein super Job.
Alles nix für mich. Oder das hier. Fernsehsender sucht Schauspieler.
Was? Zeig mal her. Fernsehsender sucht Schauspieler für die neue Fernsehserie. Die fünf Schreihälse. Eine Familie aus Rand und Band. Mensch, das ist doch genau das Richtige für mich.
Stimmt. Ein Schreihals zu spielen dürfte für dich kein Problem sein.
So, mal weiterlesen. Interessierte Schauspieler werden gebeten, sich beim Fernsehsender vorzustellen. Das mache ich. Ich stelle mich beim Fernsehsender vor und bekomme die Rolle. Ich werde Schauspielerin. Das ist der Durchbruch in meiner Karriere. Ich werde berühmt. Ich komme ins Fernsehen. Und vielleicht darf ich in dem Film sogar singen?
Die armen Fernsehzuschauer.
Was hast du gesagt?
Ich? Nichts.
Also los, ich stelle mich als Schauspielerin vor. Wäre doch gelacht, wenn die mir nicht die Rolle geben. Ab zum Fernsehsender!
Und Action! Ein typisches Kommando bei der Produktion eines Films. Tag für Tag werden unzählige Spielfilme, Nachrichtensendungen, Sportberichte, Zeichentrickserien und Dokumentationen hergestellt. Tag für Tag flimmern unzählige bunte Bilder über unseren Fernsehschirm. Über Satelliten im Weltall erreichen uns in Sekundenschnelle die neuesten Informationen. Das Fernsehen bringt uns Bilder aus den entferntesten Ländern direkt in unser Wohnzimmer. Auf vielen Kanälen können wir uns aus einer Fülle von Sendungen rund um die Uhr unser Fernsehprogramm auswählen. Ganz selbstverständlich greifen wir zur Fernbedienung und zappen uns durch die Welt der bewegten Bilder. Fernsehen gehört zu unserem Alltag. Weltweit lassen sich heute etwa 5 Milliarden Menschen vom Fernsehen unterhalten und informieren.
Du wirst sehen, Theo. Diese Fernsehleute werde ich schon von meinen schauspielerischen Fähigkeiten überzeugen. Und dann noch mein Gesangstalent.
Welches Talent?
Du, ich kann dir genau sagen, wie das nachher im Fernsehsender abläuft. Ich mach die Tür auf, geh rein, stell mich kurz vor und zack, schwupps und hopp, schon habe ich die Rolle.
Tess, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Da gehört mehr dazu. Als Schauspieler musst du auch...
Ich weiß schon, was du meinst. Als Schauspieler muss man auch gut aussehen. Aber das ist ja bei mir der Fall. Ich sehe doch blendend aus.
Nein, ich meine, als Schauspieler muss man sich auch ein bisschen über Film und Fernsehen auskennen.
Ach ja?
Zum Glück hast du ja mich. Mit Film und Fernsehen kenne ich mich aus. Schließlich habe ich...
123 Bücher darüber gelesen.
Nein, 124 Bücher.
Ui, 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 ui.
Also, ich fange am besten damit an, als die Bilder laufen lernten.
Bilder können laufen?
Das sagt man halt so. Als die Bilder laufen lernten, bedeutet die Geburtsstunde der bewegten Bilder. Also.
1895 begannen die Bilder laufen zu lernen. Die beiden Franzosen, Louis und Auguste Lumière, entwickelten den sogenannten Kinematographen. Dieses Gerät konnte Bilder aufnehmen und außerdem als Projektor Filme auf einer Leinwand zeigen. In einem Café in Paris kam es zur weltweit ersten Filmvorführung vor zahlendem Publikum. Die beiden Franzosen zeigten Filme mit Szenen aus dem Alltagsleben. Die Filme waren damals kaum länger als eine Minute und in Schwarz-Weiß. Trotzdem waren die Zuschauer begeistert. Die Geburtsstunde des Kinos war eine Sensation. Von diesem Zeitpunkt an wurden immer mehr Filme produziert und gezeigt. Die ersten Filme wurden unter freiem Himmel, in Cafés und auf Jahrmärkten vorgeführt. Jahre später gab es geschlossene Vorführräume. Es waren die ersten Kinos. Dort saßen außer dem Publikum meist noch ein Klavierspieler oder sogar ein Orchester. Die Musiker begleiteten den Film, denn die Filme, die dort gezeigt wurden, hatten damals keinen Ton. Es waren Stummfilme. 1927 war die Technik soweit. Die ersten Tonfilme entstanden. Nun konnte das Publikum seine Leinwandhelden auch sprechen und singen hören.
Tja, so war das damals mit dem Kino.
Ja, ja, schon gut. Aber was ist mit dem Fernsehen?
Das wurde später erfunden.
Ich meine, wo geht's zum Fernsehsender? Will mich doch als Schauspielerin vorstellen.
Ach so, da vorne links, dann die nächste rechts, immer geradeaus und dann scharf halbmittig abbiegen.
Kann's kaum abwarten. Ich komme ins Fernsehen.
1928 startete in New York das Fernsehen. Erstmals gelang es, die laufenden Bilder auch in Wohnungen zu übertragen. Die ersten Fernsehgeräte hatten ein riesiges Gehäuse und einen kleinen Bildschirm. Weil sie sehr teuer waren, konnten sich nur wenige einen Fernseher leisten. Die Bilder waren unscharf und in Schwarz-Weiß. Anfangs liefen nur wenige Stunden am Tag Fernsehsendungen. 1936 gilt als weiterer Höhepunkt in der Geschichte des Fernsehens. Die Olympischen Spiele in Berlin waren das erste Ereignis, das live im Fernsehen übertragen wurde. Die Zuschauer konnten von zu Hause aus verfolgen, wie zur gleichen Zeit die Sportler um den Sieg kämpften. 1953 begann in Amerika das Farbfernsehen. Innerhalb weniger Jahrzehnte war das Fernsehen zu einem selbstverständlichen Teil unseres Alltags geworden. Heute gibt es weltweit tausende Fernsehsender, die rund um die Uhr ihre Programme ausstrahlen.
Da sind wir. Da ist der Fernsehsender.
Na, dann nix wie rein in die gute Stube. Oh, ist ja ganz schön was los hier. Laufen ja eine Menge Leute rum. Ja, naja, noch erkennt mich keiner, aber das ändert sich ja bald. Demnächst wird jeder mein Gesicht kennen. Mich, Tess, die bekannte Schauspielerin aus der Fernsehserie.
Die fünf Schreihälse, eine Familie außer Rand und Band.
Genau, nur noch wenige Schritte trennen mich von meinem Ruhm.
Ich weiß ja nicht.
So, nur noch durch diese Tür und ich bin ein Star. Entschuldigen Sie bitte, mein Name ist Tess. Ich wollte mich als Schauspielerin für die neue Fernsehserie vorstellen. Entschuldigung, bin ich hier richtig für die neue Fernsehserie? Scheint wohl der falsche Raum zu sein.
Das sehe ich auch so. Hier stellen sich jedenfalls keine Schauspieler vor.
Nicht.
In diesem Raum arbeiten Redakteure.
Na, dann nix wie raus hier. Ab zum nächsten Raum.
Die Produktion eines Fernseh- oder Kinofilms ist sehr aufwendig und kann Monate oder sogar Jahre dauern. Die Produktion eines Films beginnt fast immer mit der sogenannten Recherche. Das heißt, alle Informationen zu einem Thema werden gesammelt und ausgewertet. Dafür suchen Redakteure oder Drehbuchautoren im Internet, lesen Bücher und sprechen mit Fachleuten. Wenn alle Ideen und Informationen für einen Film zusammengetragen sind, wird ein Drehbuch geschrieben. Darin ist festgelegt, wie und mit welchen Bildern die Geschichte des Films erzählt wird.
So, hier werden wir wohl richtig sein. Das ist bestimmt das Zimmer, in dem sich die Schauspieler vorstellen sollen. Entschuldigen Sie bitte, mein Name ist Tess. Ich wollte mich als Schauspielerin für die neue Fernsehserie vorstellen. Ach Mist, schon wieder der falsche Raum. Die Leute hocken ja hier nur vom Computer rum.
Das sind Trickspezialisten.
Na toll, dann können die mir ja bestimmt einen Trick verraten, wie ich den Raum finde, wo ich mich als Schauspielerin vorstellen kann.
Mit Hilfe von Computern können Trickspezialisten verblüffende Effekte zaubern, die in der Realität nicht möglich sind. Sie können beispielsweise einen Menschen durch einen Computer spazieren lassen oder durch den menschlichen Körper fliegen oder mit einem Raumschiff durchs Universum reisen. Das Raumschiff befindet sich in Wirklichkeit in einem großen Filmstudio. Es ist ein Modell aus Holz, das mit einem Motor bewegt wird. Für die Dreharbeiten steht es vor einer grünen Wand. Später wird der grüne Hintergrund am Computer einfach gegen einen Sternenhimmel ausgetauscht. Und schon sieht der Weltraumflug täuschend echt aus.
Schon faszinierend, was diese Trickspezialisten hier alles am Computer machen.
Ha, Figuren aus dem Computer. Das sind ja gar keine echten Schauspieler. Wo bleibt da die Schauspielkunst? Wo bleiben da solch bewundernswerte Schauspieltalente wie ich?
Nun ja.
Ja, da fällt dir auch nichts mehr ein. Das sieht dir ähnlich. Los, raus hier.
Oft sehen wir Fernseh- oder Kinofilme, in denen keine echten Schauspieler spielen. Stattdessen sehen wir Trickfiguren, die im Computer entstanden sind. Für die Produktion dieser computeranimierten Figuren wird oft das sogenannte Motion-Capture-Verfahren angewendet. Dabei werden mit Hilfe von Kamera und Computer Bewegungen festgehalten. Damit lernen die Figuren sozusagen das Laufen. Und das funktioniert so. Schauspieler tragen enge, schwarze Anzüge, auf denen weiße Bälle aufgeklebt sind. Rund um die Schauspieler sind Lampen aufgestellt, die ein kräftiges, rotes Licht ausstrahlen. Dadurch leuchten die Bälle auf den Anzügen. Nur diese leuchtend roten Bälle werden von der Kamera gefilmt. Die Schauspieler selbst in ihren schwarzen Anzügen sind für die Kamera unsichtbar. Die aufgezeichneten Bewegungen der Leuchtpunkte werden direkt in einen Computer übertragen. Nun sind die Aktionen der Schauspieler als bewegte Punkte auf dem Monitor zu erkennen. Aus diesen Punkten errechnet der Computer, wie sich die Körper der Trickfiguren bewegen.
Also diese Tür ist bestimmt die richtige. Hier kann ich mich als Schauspielerin für die neue Fernsehserie...
Die fünf Schreihälse. Eine Familie außer Rand und Band.
Genau. Also hinein.
Halt! Da kannst du nicht einfach hineingehen.
Natürlich kann ich das.
Das ist ein Tonstudio.
Na und?
Schau doch. Über der Tür, da leuchtet das Schild Ruhe, Aufnahme, bitte nicht stören.
Okay, dann sind wir halt ganz leise. Psst.
Wenn ein Film fertig gedreht ist, muss oftmals noch ein Text gesprochen werden. Der Sprecher sitzt in einer schalldichten Sprachkabine, damit keine Geräusche von außen die Aufnahme stören. Bei diesen Tonaufnahmen sprechen die Sprecher den Text in ein Mikrofon. In einem Nebenraum sitzt ein Regisseur, der kontrolliert, ob der Sprecher den Text gut und richtig vorliest. Damit der Sprecher weiß, wann er welchen Satz sprechen muss, sieht er auf einem Bildschirm den Film. Wenn der Sprecher sich also verspricht, wird er von dem Regisseur korrigiert. Dann muss die Passage noch einmal gesprochen werden.
So, das hier wird nun aber der richtige Raum sein. Hier kann ich mich vorstellen. Entschuldigen Sie bitte, mein Name ist Tess. Ich wollte mich als Schauspielerin für die neue Fernsehserie vorstellen.
Tess, hier suchen die bestimmt keine Schauspieler.
Nicht.
Du bist in der Kantine gelandet.
Och, mir reicht's. In diesem verflixten Fernsehsender findet man ja nicht mal den Raum, wo man sich als Schauspieler vorstellen soll. Oh, die können mir mal den Buckel runterrutschen mit der Schauspielerei.
Wir könnten ja...
Los, ab nach Hause!
Moment mal, Tess. Ich hab eine viel bessere Idee. Wir drehen unseren eigenen Film.
Wie bitte?
Wir drehen selbst einen Film. Und den schicken wir dann einfach an den Fernsehsender. Ich sage dir, die sind begeistert, wenn die unseren Film sehen. Und schon hast du die Rolle für diese neue Fernsehserie.
Und das soll funktionieren?
Keine Sorge. Schließlich kenne ich mich mit Film und Fernsehen aus. Und eine Filmkamera habe ich auch. Eine spezielle Spezialkamera habe ich selbst entwickelt.
Oh.
Wartet hier. Ich hole nur kurz zu Hause die Kamera. Bin gleich wieder zurück.
Film und Fernsehen gäbe es nicht ohne Kamera. Eine Kamera funktioniert ähnlich wie ein Fotoapparat. Der große Unterschied liegt darin, dass mit einer Filmkamera in kurzer Zeit viel mehr Bilder aufgenommen werden können. Eine Fernsehkamera zeichnet beispielsweise 25 Einzelbilder in einer Sekunde auf. Das geschieht im Gehäuse der Kamera. Dort läuft der Film an einem Fenster vorbei. Vor diesem Fenster wird der Film kurz angehalten. Das Licht des gefilmten Gegenstandes trifft nun auf den Film. Man sagt, er wird belichtet. Das Bild ist nun auf dem Film. Im Bruchteil einer Sekunde läuft der Film ein Stückchen weiter. Das nächste Einzelbild wird aufgenommen. Auf diese Weise werden 25 Bilder in einer Sekunde auf den Film aufgenommen. Spielt man die 25 Bilder ab, nehmen wir mit unseren Augen die 25 Bilder nicht mehr als einzelne Bilder wahr, sondern sehen sie nur noch als eine fließende Bewegung. Es gibt sogar Kameras, die in einer Sekunde nicht nur 25 Bilder, sondern mehrere tausend Bilder schießen. Der Effekt: atemberaubend schnelle Vorgänge, die wir normalerweise nicht erkennen können, wie zum Beispiel das Platzen eines Luftballons, werden sichtbar.
Da bin ich wieder. Mit meiner Kamera.
Das soll eine Kamera sein? Sieht eher aus wie ein zu groß geratener Föhn mit aufgeklebtem Fernrohr.
Diese von mir speziell entwickelte spezielle Spezialkamera ist ein Wunderwerk der Technik. Sie filmt vorwärts und rückwärts, unter Wasser, über Wasser, in der Luft. Sie hat einen 3,97er Superzoom, Hoch-Runter-Auf- und Ablendtechnik, eingebauten Lux-Kompensator, tiefer gelegten Rüsselhalter und einen zweifach abgedrehten Filmrollenrückholer.
Toll. Können wir jetzt unseren Film drehen?
Ich bin drehfertig. Ab nach draußen!
Die Kamera, die alle Größenrekorde sprengt, ist die 30 Kilogramm schwere IMAX-Kamera. Die Filme, die durch diese Kamera laufen, sind mit 70 mm doppelt so breit wie bei einer normalen Kamera. Bei den Dreharbeiten müssen ständig die Filmrollen gewechselt werden. Auf einer Rolle sind über 300 Meter Filmmaterial, mit denen man allerdings nur 3 Minuten drehen kann. Dann muss wieder eine neue Rolle eingelegt werden. Der fertige Film wird dann in einem IMAX-Kino gezeigt. Die Leinwand hat mit 20 mal 25 Metern gigantische Ausmaße und ist größer als das Sichtfeld der Zuschauer. Mit einem wasserdichten Gehäuse können IMAX-Kameras sogar unter Wasser eingesetzt werden. Sieht man diese Bilder später auf der riesigen Leinwand, hat man das Gefühl, gemeinsam mit den Fischen zu tauchen. Am Ende eines 45-minütigen IMAX-Filmes sind fast 500 Kilometer Filmmaterial durch den Projektor gelaufen.
So, hier draußen können wir unseren Film drehen.
Und was soll ich jetzt machen, Herr Regisseur?
Hast du denn nicht mein Drehbuch gelesen?
Ja, schon, aber...
Okay, okay. Ich erzähle dir noch mal kurz die Geschichte, die wir in unserem Film spielen. Also, ich bin ein total cooler Typ und treffe dich hier auf der Wiese. Dann lade ich dich zu einer Fahrt mit meinem Roller ein und wir fahren davon.
Und das ist alles?
Toll, nicht? Die Rolle habe ich dir sozusagen auf den Leib geschrieben. Mit dieser Wahnsinns-Story überzeugen wir diese Fernsehleute. Und schon bist du Schauspielerin in dieser neuen Fernsehserie.
Wenn du meinst.
Also, es geht los. Nochmal, Tess. Ich komme mit dem Roller hier an, wir quatschen kurz und fahren dann gemeinsam mit dem Roller weg. Kannst du deinen Text?
Ja, ja.
Okay, wir starten. Kamera läuft und Action. Hallo, Zuckerpuppe. Hast du Lust, mit mir eine Runde auf meinem abgefahrenen Roller mitzufahren?
Zuckerpuppe? Ich bin doch nicht deine Zuckerpuppe.
Aber Tess, das ist doch nur ein Film. Und du musst das jetzt schauspielern.
Okay, wenn's unbedingt sein muss.
Also nochmal. Hallo, Zuckerpuppe. Hast du Lust, mit mir eine Runde auf meinem abgefahrenen Roller mitzufahren?
Ey, Alter, mach, dass du mit deinem bescheuerten Roller vom Acker kommst.
Das ist nicht dein Text. Du musst dich ans Drehbuch halten. Du musst dann sagen, sehr gerne. Mit so einem tollen Typen wie dir wollte ich schon immer mal Roller fahren.
Nee, also echt. Das sage ich nicht. Das ist mir echt zu bescheuert.
Typisch Schauspielerin. Kaum vor der Kamera und schon zwickt sie rum, als wäre sie ein Superstar.
Sobald für einen Fernsehfilm Recherche und Drehbuch fertig sind, geht es an die Dreharbeiten. Der Kameramann und sein Assistent müssen an einem Drehort viele Lampen aufbauen. Denn für gute Aufnahmen braucht eine Kamera viel Licht. Stimmen, Töne und Geräusche nimmt der Assistent des Kameramanns mit einem Mikrofon auf. Oft hängt es an der sogenannten Angel. Diese Stange für das Mikrofon darf nicht zu tief gehalten werden, sonst sieht man sie später im Film. Die Schauspieler müssen jede einzelne Szene proben. Der Regisseur erklärt ihnen, was sie machen sollen. Dann wird die Kamera drehfertig gemacht. Jetzt heißt es, Ruhe bitte und Action. Der Kameramann folgt den Schauspielern mit seiner Kamera und filmt die vorher geprobte Szene. Auf einem Bildschirm verfolgt der Regisseur, welche Bilder die Kamera aufnimmt. Ist er mit den Aufnahmen zufrieden, kann die nächste Szene gedreht werden.
So, die erste Szene hätten wir im Kasten. Jetzt kommt die letzte Szene. Wir rasen auf dem Motorroller mit atemberaubender Geschwindigkeit davon.
Okay.
Obwohl, wenn wir so mit dem Roller rasen, das ist zu gefährlich. Eigentlich bräuchten wir für so eine riskante Szene einen Stuntman.
Ach, pappalapapp, wir brauchen keinen Stuntman. Dann fahr ich eben den Roller.
Aber, Tess...
Endlich Action! Rauf auf den Roller und ab geht die Post!
Oh. Halt, halt, Tess! Du musst mich noch mitnehmen!
Wenn es für Schauspieler zu gefährlich wird, kommt ein Stuntman zum Einsatz. Diese Männer und Frauen haben gelernt, wie sie beispielsweise aus einem fahrenden Auto springen oder eine Treppe herunterfallen müssen, ohne sich zu verletzen. Bei solchen gefährlichen Szenen übernimmt ein Stuntman die Rolle des Schauspielers. Der Stuntman ist genauso gekleidet wie der Schauspieler, damit die Zuschauer nicht bemerken, dass ein anderer in die Schauspielerrolle geschlüpft ist. Die ungefährlichen Szenen übernimmt dann wieder der Schauspieler. Ein Stuntman muss viel trainieren, damit er riskante Manöver unverletzt übersteht.
Na, wie war ich?
Nun ja, das stand zwar nicht so im Drehbuch, aber ich glaube, wir können die Szene so lassen. Jetzt gehen wir wieder in den Fernsehsender und schneiden unseren Film. Und dann kommt noch die Filmmusik dazu.
Filmmusik? Für unseren Film? Das übernehme ich. Einen meiner besten Songs werde ich für unseren Film singen.
Vielleicht sollte es doch lieber ein Stummfilm werden.
Nach Recherche, Drehbuch und Dreharbeiten wird das Filmmaterial geschnitten. So nennt man das Zusammenfügen aller Szenen in der richtigen Reihenfolge. Im Schneiderraum wählt der Regisseur die besten Szenen aus dem gedrehten Filmmaterial aus. Der Cutter schneidet sie aus und fügt sie zu einem Film aneinander. Eine sehr zeitaufwendige Arbeit. Das Zusammenschneiden eines Fernsehfilms kann mehrere Wochen dauern. Wenn der Film fertig geschnitten ist, wird er oftmals noch mit Musik unterlegt. Für Kinofilme schreiben Komponisten passend zum Film die Musik. Häufig wird die Musik von einem großen Orchester gespielt. Der Komponist leitet das Orchester. Während er dirigiert, kann er auf einem Monitor die Filmszenen verfolgen, für die das Orchester gerade die Musik aufnimmt.
Was meinst du, Tess? Die Leute hier im Fernsehsender haben doch bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns mal ihren Schneideraum ausleihen, oder?
Ach was, das machen wir heimlich. Da bekommen die nix von mit und... Hey, Theo, hast du den Typen gesehen, der gerade an uns vorbeigegangen ist?
Mhm.
War das nicht Gérard Adieu? Der Schwarm aller Frauen? Der berühmte Schauspieler aus dem berühmten Film Die drei Muskeltiere?
Meine liebe Tess, erstens, der Film hieß Die drei Musketiere. Zweitens, das war kein Schauspieler, sondern der Hausmeister. Und drittens, wir müssen jetzt unseren Film fertig machen.
Schade, aber ähnlich sah er ihm schon, diesem Gérard Adieu.
Recherche, Drehbuch, Dreharbeiten, Schnitt, Musik und Vertonung. Jetzt fehlt nur noch Anfang und Ende des Fernsehfilms. Der Filmtitel wird an den Anfang geschnitten. Und ans Ende kommt der sogenannte Abspann mit den Namen aller Mitwirkenden. Nun kann der Film von einem Fernsehsender ausgestrahlt werden.
Geschafft! Unser Film ist fertig. Jetzt können wir ihn uns anschauen.
Ich kann's kaum abwarten. Bestimmt komme ich in dem Film sensationell gut rüber, bei meinem Schauspieltalent. Also, ab nach Hause.
Die Filme fürs Fernsehen sind auf einer Kassette aufgenommen, die ähnlich wie eine Videokassette aussieht. Nur ein bisschen größer. Diese Kassette wird im Fernsehsender pünktlich zum Sendetermin in ein Abspielgerät geschoben. Mit einem Knopfdruck startet die Sendung. Bis die Bilder des Films bei uns zu Hause im Fernseher zu sehen sind, legen sie einen langen Weg zurück. Die Bilder werden in elektrische Signale zerlegt und dann über Sendestationen, Kabel oder Satellit in unsere Fernseher übertragen. Dort werden die elektrischen Signale in viele einzelne Farbpunkte umgewandelt und zum Fernsehbild zusammengesetzt. Das Ganze passiert in Bruchteilen von Sekunden. Von der Übertragung der Filme bekommen wir genauso wenig mit wie von der aufwendigen Produktion der Filme. Jetzt, in diesem Augenblick, arbeiten Menschen in vielen Ländern der Erde an neuen Bildern. Für die faszinierende Welt von Film und Fernsehen.
Oh, nun mach schon, Theo. Ich will unseren Film sehen. Nun leg schon die Kassette ein.
Die Leute vom Fernsehsender werden begeistert von unserem Film sein. Die Rolle in der neuen Fernsehserie ist dir sicher, wenn die dich erstmal in Aktion sehen.
Die fünf Schreihälse, eine Familie aus Rand und Band mit der faszinierenden Schauspielerin Tess.
Also, ich starte unseren Film.
Läuft unser Film schon?
Ja.
Auf unserem Film ist ja gar nichts zu sehen und zu hören. Alles schwarz auf dem Bildschirm.
Tja, also...
Kann es etwa sein, dass deine spezielle Spezialkamera nicht funktioniert hat?
Nun ja, vielleicht ist meine Kamera noch nicht so ausgereift.
Da drehen wir extra einen Film, damit ich mich als Schauspielerin beim Fernsehen bewerben kann. Und was sehen wir auf diesem Film? Nichts!
Tja...
Und das alles nur wegen dieser kaputten Kamera vom Herrn Supererfinder.
Tut mir leid, Tess.
Meine Karriere? Von wegen mein Durchbruch als Schauspielerin. Jetzt komme ich nicht ins Fernsehen. Obwohl, ich könnte ja... Theo, holst du mir bitte mal den Kassettenrekorder? Ich muss was aufnehmen.
Was aufnehmen?
Genau, meinen Gesang.
Aber...
Es wird zwar nichts mit der Schauspielerei, aber ich komme trotzdem zum Film. Ich mache Filmmusik!
Du wirst doch nicht...
Oh, doch! Ich singe die Titelmelodie für die neue Fernsehserie. Oh. Eine Familie! am Rande des
Wahnsinns. Oh je, oh je, oh je. Das hört sich ja verdächtig nach 5 Schreihälsen an.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Gleich erfahrt ihr alles über den Mond und den Kosmos. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es jetzt um Mond und Kosmos. Warum leuchtet der Mond? Wie ist das Universum entstanden? Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Warum kann man auf dem Mond große Sprünge machen? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Los geht's!
Vielleicht sollte ich... morgen werde ich dann... oder doch nicht. Eine neue Erfindung müsste es. Habe ich eigentlich schon. Ich weiß gar nicht genau, ob
Mensch, Theo, es ist mitten in der Nacht. Und du hast mich mit deinem Gebrabbel geweckt.
Ich kann einfach nicht einschlafen.
Kein Wunder. In deinem Zimmer ist es ja taghell. Mach doch zum Schlafen einfach das Licht aus.
Das Licht ist doch aus. Aber draußen ist es so hell. Wir haben heute Vollmond.
Kein anderer Himmelskörper ist uns so nah wie der Mond. Mal ist er in voller Größe zu sehen und dann auf einmal verschwunden. Bei Vollmond schlafen viele Menschen schlecht und haben wilde Träume. Der Mond bewegt das Meer. Wölfe heulen ihn an. Magische Kräfte scheinen vom Mond auszugehen und das Leben auf der Erde zu beeinflussen. Deshalb beflügelt der Mond seit Urzeiten die Fantasie der Menschen. Warum leuchtet er so hell? Wie sieht es dort oben aus? Und gibt es auf dem Mond vielleicht sogar Leben?
Bei Vollmond kann ich einfach nicht schlafen. Und Quentin auch nicht. Der heult mal wieder den Mond an.
Jeden Monat das Gleiche. Mir geht dieses wolfsmäßige Geheule echt auf den Wecker. So ein Mist. Vorbei mit der Nachtruhe. Von eurem Radau bin ich jetzt putzmunter geworden.
Na, dann nutzen wir eben die Zeit für hochwissenschaftliche Beobachtungen.
Mitten in der Nacht?
Klar. Wir nutzen die Gunst der Stunde. Wir schauen uns den Mond mal genauer an. Wartet, ich hole nur noch mein Fernrohr aus der Kiste mit meinem wissenschaftlichen Spezialzubehör.
Oh je, bei deiner Unordnung. Bis du dein Fernrohr gefunden hast, ist schon längst wieder Tag und vom Mond nichts mehr zu sehen.
Der Mond, man nennt ihn auch Trabant, ist ein ständiger Begleiter unserer Erde. Obwohl er so weit weg und 4-mal kleiner als die Erde ist, können wir den Mond von der Erde aus gut erkennen. Mit einem Fernglas lassen sich sogar verschiedene Mondlandschaften entdecken. Von hier unten sehen wir die sogenannten Mondmeere, in denen aber kein Wasser ist. Die Meere bestehen aus erkaltetem Lavagestein. Die helleren Mondkrater sind durch Meteoriteneinschläge entstanden. Meteoriten sind Gesteinsbrocken, die durch das All fliegen und manchmal mit anderen Himmelskörpern zusammenstoßen. Wissenschaftler vermuten, dass auch der Mond durch so einen kosmischen Unfall entstanden ist. Vor Milliarden von Jahren muss ein verirrter Himmelskörper auf die damals glühend heiße Erde geprallt sein. Durch die Explosion wurden große und kleine Gesteinsbrocken von der Erde ins All geschleudert. Diese Materie ballte sich nach und nach zu unserem heutigen Mond zusammen. Seitdem umkreist er die Erde in einem geringen Abstand. Dabei entwickelt der Mond so gewaltige Anziehungskräfte, dass er unsere Weltmeere bewegt. 2-mal am Tag gibt es an den Küsten Ebbe und Flut.
Ich hab's. Hier ist mein Fernrohr.
Gib mal her. Wow. Durchs Fernrohr sieht es so aus, als wäre der Mond ganz nah. Und wahnsinnig hell ist es da oben. Kann da nicht mal einer den Lichtschalter ausknipsen?
Der Mond leuchtet nur deshalb so hell, weil das Licht der Sonne auf ihn trifft. In einem Monat kreist der Mond einmal um die Erde. Je nachdem, wo sich auf dieser Bahn Sonne, Mond und Erde befinden, sehen wir den Mond entweder zu- oder abnehmen. Ist er so weit abgemagert, dass man gar nichts mehr von ihm sieht, haben wir Neumond. Bei Neumond steht der Mond zwischen Erde und Sonne. Die der Erde zugewandte Seite ist nicht beleuchtet. Wenn der Mond sich dann weiter um die Erde dreht, trifft wieder mehr Sonnenlicht auf ihn. Der Neumond verwandelt sich nach und nach in eine runde Kugel, dem Vollmond. Dann steht er der Sonne genau gegenüber. Die Kräfte und die Oberfläche des Mondes können wir also gut beobachten.
Wissenschaftlich hochinteressant.
Kann ich auch noch mal durchs Fernrohr schauen?
Ja, gleich. Schon faszinierend, wie viele Planeten, Monde und Sterne es da oben gibt. Stell dir nur vor, Tess, im Universum gibt es mehr Sterne als Sandkörner auf allen Stränden der Erde.
Das sind ja unvorstellbar viele Sterne. Wie viele sind das denn genau, Theo?
Genau, also exakt meinst du?
Ja, na los, sag schon.
Also es gibt da eine Formel, mit der könnte man es ausrechnen, aber das wäre jetzt zu kompliziert, Tess.
Haha, du weißt es also auch nicht, das ist ja noch unvorstellbarer. Schon merkwürdig, dass wir das einzige Sandkorn mit Lebewesen sein sollen.
Im gesamten Universum gibt es unzählige Planeten, Monde und mehr Sterne als Sandkörner auf allen Stränden der Erde. Geboren wurde das Universum mit all seinen Himmelskörpern vor etwa 15 Milliarden Jahren. Damals muss das Weltall ein unendlich dichter und heißer Punkt gewesen sein, der urplötzlich in Bruchteilen von Sekunden explodierte. Die Explosion eines gigantischen Sterns löste vor knapp 5 Milliarden Jahren eine gewaltige Druckwelle im All aus. Und unser Sonnensystem entstand. Es bildete sich eine Wolke aus Sternenstaub, die sich um sich selbst drehte und sich immer weiter zusammenzog. Im Zentrum dieser Wolke formte sich unsere Sonne und die Planeten. In unserem Sonnensystem drehen sich 9 Planeten um die Sonne. Ihr am nächsten ist Merkur. Danach folgen Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto mit seinem riesigen Mond.
Zack! Explodiert ein Stern, dann gibt's eine Riesenwolke. Alles wirbelt umeinander und fertig war unser Sonnensystem. Faszinierend, findest du nicht, Tess?
Ja, Herr Superschlau. Und woher willst du wissen, ob das wirklich so war?
Haben Wissenschaftler herausgefunden. Meine geschätzten Kollegen haben nämlich Gestein vom Mond untersucht und neue Erkenntnisse über das Alter und die Zusammensetzung des Mondes gewonnen. Toll, nicht? Und außerdem haben die Steine auch Aufschluss über die Entstehung unseres Sonnensystems gegeben.
Steine vom Mond? Wie ist das denn auf die Erde gekommen?
Das haben die Astronauten der Apollo 11 Mission mitgebracht. Die waren oben auf dem Mond. Tja, das waren Zeiten damals, als dieser Armstrong...
Armstrong?
Der Astronaut Armstrong. Also als Armstrong als erster Mensch den Mond betreten hat. Das war ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Zu dumm, dass dieser Armstrong als erster den Mond betreten hat.
Wieso?
Naja, es wäre doch viel besser gewesen, wenn ich als erster den Mond betreten hätte. Dann wäre ich weltberühmt. Alle Wissenschaftler würden mich beneiden. Ich wäre in die Geschichte eingegangen.
Wäre, bist du aber nicht. Armstrong war nun mal der Erste, der den Mond betreten hat und nicht du.
Obwohl, das lässt sich ändern.
Wie bitte?
Ich, Theo, werde als Erster den Mond betreten.
Wie soll das denn gehen, bitteschön?
Ganz einfach, ich drehe das Rad der Geschichte zurück.
Ich glaube eher, Theo dreht durch. Das helle Mondlicht scheint ihm wohl nicht zu bekommen.
Fast alle Planeten haben einen oder sogar mehrere Monde als Begleiter. Der Jupitermond Europa ist komplett mit Eis bedeckt und glatt wie eine Billardkugel. Forscher vermuten, dass sich unter dem Eispanzer Wasser befindet. Und Wasser bedeutet Leben. Einer seiner Brüder dagegen, Io, erinnert eher an eine Pizza. Immer wieder brechen auf Io Vulkane aus. Lavaströme und Ascheregen durchbrechen die Oberfläche und verändern so täglich sein Aussehen. Die Riesenplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sind sogar von Milliarden kleiner Monde umgeben. Um den Mars kreisen zwei ziemlich kartoffelförmige Begleiter, die Monde Phobos und Deimos. Diese griechischen Namen bedeuten so viel wie Angst und Schrecken.
Ich werde in die Geschichte eingehen. Ich werde als erster den Mond betreten, noch vor Armstrong.
Fängst du schon wieder damit an?
Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer für die Menschheit.
Vergiss es einfach, Theo.
Meine liebe Tess, du unterschätzt mich mal wieder maßlos. Für einen schlauen Kopf wie mich ist das eine Kleinigkeit.
Ach ja?
Es ist ganz einfach. Wirf mal einen Blick in meine Werkstatt.
Was soll das denn sein?
Meine von mir selbst entworfene Zeitmaschine.
Zeitmaschine?
Genau. Damit reisen wir zurück in die Vergangenheit. Und dann fliegen wir heimlich mit der Apollo-11-Mission mit hinauf zum Mond. Und ich werde noch vor Armstrong als erster den Mond betreten. Ich werde weltberühmt.
So, so.
Ich gehe in die Geschichte ein.
Und das soll funktionieren. Deine Zeitmaschine sieht eher aus wie eine Duschkabine.
Der feine Unterschied, meine Liebe. Da oben kommt kein Wasserstrahl raus, sondern ein Zeitstrahl.
Klar.
Wir müssen uns nur unter den Zeitstrahl stellen und schon sind wir in der Vergangenheit. Los geht's.
Moment. Bevor wir uns hier unter deine Zeitdusche stellen und in die Vergangenheit reisen, sollten wir erstmal eine Runde schlafen.
Ach was, ich muss mich nicht ausruhen. Ich bin topfit. Und du, Quentin?
Mitte des 20. Jahrhunderts war es soweit. Eine Riesenrakete sollte sich auf den Weg ins All machen. In Amerika, im Kennedy Space Center in Florida, begannen die Vorbereitungen für diese Reise ins Ungewisse. Amerikanische Wissenschaftler und Techniker arbeiteten gemeinsam mit dem deutschen Physiker Wernher von Braun an einer der stärksten Raketen in der Geschichte der Raumfahrt, der Saturn V. Sie sollte zum ersten Mal Menschen zum Mond transportieren. Der Name dieser Mission: Apollo 11. Die Saturn-Rakete bestand aus drei Stufen mit großen Treibstofftanks und starken Triebwerken. An der Spitze befand sich das ebenfalls dreiteilige Apollo-Raumfahrzeug mit dem Mondlandegerät, der Kommandoeinheit und der Rettungsrakete. Mit knapp 111 Metern war die Saturn V so hoch wie ein 36-stöckiges Haus und mit 2800 Tonnen so schwer wie 700 Elefanten.
Los, kommt in meine Zeitmaschine.
Na, da bin ich ja gespannt, ob das funktioniert.
So ist gut. Eng zusammenrücken, damit wir alle vom Zeitstrahl getroffen werden. Seid ihr bereit?
Nun mach schon.
Gleich sind wir in der Vergangenheit und können dann mit der Apollo-Mission zum Mond fliegen. So, nur noch den Startknopf meiner Zeitmaschine drücken und los geht's.
Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins. Diese drei Astronauten sollten der Welt beweisen, dass Menschen auf anderen Planeten landen und wohlbehalten zur Erde zurückkehren können. Die Landung auf dem Mond wäre ein wichtiger Schritt in der Geschichte der Raumfahrt. Forscher hofften, durch die Mondlandung neue Erkenntnisse über Entstehung und Zukunft des Kosmos zu gewinnen. Messgeräte und Gesteinsproben sollten Antworten auf Fragen liefern wie: Gibt es auf dem Mond Wasser? Lassen sich vielleicht sogar Hinweise auf Leben finden? Für die amerikanischen Astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins war die Reise zum Mond ein Abenteuer. Sie wussten nicht, was sie erwartet und ob sie überhaupt lebend wieder zur Erde zurückkehren würden. würde zum Beispiel beim Landeanflug ein Bordcomputer oder ein Triebwerk ausfallen, wäre das Leben der Besatzung in Gefahr. Im Notfall müssten sie per Hand den Mond ansteuern können. Ansonsten würden sie womöglich in den Weiten des Weltraums vor sich hintreiben, bis irgendwann Sauerstoff und Nahrung endgültig verbraucht wären.
Unglaublich! Deine Zeitmaschine hat funktioniert!
Hab ich doch gesagt! Einfach eine geniale Erfindung von mir!
Und wo sind wir hier gelandet?
In der Vergangenheit!
Ach was! Geht's auch ein bisschen genauer?
Also, wir befinden uns in Amerika im Jahr 1969. Genauer gesagt, wir stehen hier in Cape Kennedy in Florida.
Und da hinten steht die Mondrakete.
Und da gehen wir jetzt schnell hinein und fliegen gleich zum Mond!
Am 16. Juli 1969 war es soweit. Ein gigantisches Fahrzeug transportierte die Rakete zur Startrampe. Bei einem Schneckentempo von nur 1 Kilometer pro Stunde dauerte es über 6 Stunden, bis die Rakete am Startplatz war. Die Saturn V sollte die Astronauten auf ihren über 384.000 Kilometer langen Weg zum Mond bringen. Dann startete der Countdown. 2, 1, 0, all engine running. Die Rakete startete problemlos. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Der Treibstoff des untersten Antriebswerks brachte die Saturn V in eine Bahn um die Erde. Nachdem der Treibstoff verbrannt war, wurde diese erste Stufe abgeworfen. Dann zündete das zweite Triebwerk und die Rakete nahm Kurs in Richtung Mond. Nach einer erneuten Zündung löste sich auch die dritte Stufe. Die Geschwindigkeit war mittlerweile so hoch, dass kein weiterer Antrieb nötig war. Die Astronauten trieben jetzt in ihrem Raumfahrzeug auf den Mond zu.
Schöne Aussicht von hier oben!
Psst! Nicht so laut! Die Astronauten dürfen uns hier im Raumschiff doch nicht entdecken. Wir müssen die doch überraschen. Sobald wir auf dem Mond gelandet sind, stürze ich nach draußen und betrete als erster den Mond. Die Astronauten werden Augen machen.
Vielleicht entdecken wir auf dem Mond sogar Außerirdische.
Fängst du schon wieder mit Außerirdischen an? Ich habe jedenfalls noch keinen gesehen.
Forscher sind sich ziemlich sicher, dass es irgendwo im All noch andere Lebensformen gibt. Wahrscheinlich sehen diese nicht im Entferntesten wie Lebewesen auf der Erde aus. Auf anderen Planeten könnten zum Beispiel stieläugige Insekten mit mehreren Beinen herumhüpfen. Auf Jupiter-ähnlichen Planeten mit dichter Lufthülle ist es denkbar, dass sich pilzartige Kreaturen entwickeln, die sich von Gasen ernähren. Und auf Himmelskörpern mit Ozeanen gleiten möglicherweise Fischwesen durchs Wasser, die unseren Delfinen ähneln. Mit riesigen Radioteleskopen begann 1974 die Suche nach außerirdischen Existenzen. Seitdem senden sie Signale ins All und hören es nach fremden Frequenzen ab. Vielleicht empfangen intelligente Lebewesen ja eines Tages die Botschaften und reagieren darauf. Außerdem schicken Wissenschaftler unbemannte Raumschiffe als eine Art Flaschenpost durch den Weltraum. An Bord befinden sich Zeugnisse der Menschheit, Musik, der Schrei eines Babys, Symbole, Formeln und Schriften. Zudem sind sogenannte Raumsonden unterwegs, die als eine Art Spähroboter andere Planeten ausspionieren.
Boah, ist das langweilig. Wie lange dauert das denn noch, bis wir endlich auf dem Mond landen?
Nicht mehr lange. Und dann ist es soweit. Ich, Theo, betrete als erster den Mond und gehe in die Geschichte ein.
Ach, du mit deiner Geschichte. Halt lieber mal den Mund. Mund.
Nach 3 Tagen schwenkten die Astronauten in eine Umlaufbahn um den Mond. Noch lief alles nach Plan. Armstrong und Aldrin begaben sich in die Mondlandekapsel, die Eagle. Dann koppelten sie ab. Collins blieb alleine in der Kommando- und Rückkehrkapsel zurück. Einer musste reagieren können, falls irgendetwas schiefgehen sollte. Armstrong und Aldrin schwebten mit der Eagle der Mondoberfläche entgegen. Plötzlich spielte der Bordcomputer verrückt. Die Steuerung des Landeanflugs fiel aus. Kommandant Armstrong versuchte per Hand, die Kapsel zu steuern. Vor einer Landung schreckte er allerdings noch zurück. Er sah, dass der Boden auf dem Mond dafür zu uneben ist. Wegen der Verzögerung war der Treibstoff fast verbraucht. Die Eagle hatte nur diesen einen Versuch. Würde die Landung schiefgehen, wäre alles vorbei. Das Team auf der Erde konnte den Astronauten jetzt nicht mehr helfen.
Oh mein Gott, der Computer ist ausgefallen. Die Eagle kann ihren Landeanflug nicht mehr stoppen. Nur noch wenige Meter bis zur Mondoberfläche. Ein Aufprall wäre tödlich. Doch ist er überhaupt noch zu vermeiden? Werden unsere Astronauten für immer pulverisiert? Oder werden sie es im letzten Moment noch schaffen?
Sehr witzig, Tess. Du vergisst, dass wir auch mit an Bord sind. Hinterher gehen wir hier alle im Weltall elendig zugrunde.
Es bleibt spannend. Erleben Sie jetzt der waghalsige Landeversuch der tollkühnen Astronauten.
Armstrong schaffte es. Die letzten Tropfen Treibstoff reichten ihm, die Eagle über ein Geröllfeld hinwegzusteuern. Dann landete das Gefährt unversehrt mitten im Mare Tranquillitatis, dem Meer der Stille. Die Eagle ist gelandet, meldeten die Astronauten. Erleichterung im Kontrollzentrum.
Los, Theo, es ist soweit. Wir sind auf dem Mond gelandet. Jetzt musst du schnell raus, vor diesem Armstrong. Dann bist du der Erste, der den Mond betreten hat. Theo? Theo! Oh mein Gott, Theo schläft. Hey, Theo, aufwachen!
Es war der 21. Juli 1969. Der Amerikaner Neil Armstrong wagte den ersten Schritt. Ein Menschheitstraum ging in Erfüllung. Zum ersten Mal betrat ein Mensch einen fremden Himmelskörper. Millionen Menschen verfolgten diesen Schritt im Fernsehen. Weltweit starrten die Zuschauer gebannt auf die Bilder aus einer noch nie gesehenen Welt.
Theo!
Was ist denn los?
Wir sind auf dem Mond gelandet und du hast alles verschlafen.
Was?
Ich habe ja versucht, dich zu wecken, aber du hast tief und fest gepennt.
Das heißt,
dass du zu spät dran bist. Armstrong hat als erster den Mond betreten und nicht du.
Oh mein Gott!
Hab dir doch zu Hause gesagt, dass wir lieber erst schlafen sollen vor dieser komischen Zeitreise.
Aber...
Das hast du jetzt davon. Du hast deinen großen Augenblick einfach verpennt.
So ein Mist! Jetzt bin ich nicht der Erste, der den Mond betreten hat. Und ich werde nicht berühmt. Und gehe auch nicht in die Geschichte ein.
Alles umsonst. Und jetzt hängen wir hier oben auf dem Mond rum. Schau doch mal aus dem Fenster. Sieht total öde aus. Hier oben.
Uiuiuiuiuiuiuiui.
Die Welt zu Armstrongs Füßen ist eine Welt aus ödem, staubigem Felsgeröll. Und diese Welt scheint stillzustehen. Auf dem Mond gibt es keine Luft, keinen Wind und keinen Regen. Deshalb bleiben die Fußstapfen der Astronauten für ewig im Mondstaub sichtbar. 13 Minuten später klettert auch Aldrin aus der Landefähre. Gemeinsam sammeln die beiden Astronauten Mondmaterial ein und installieren Messinstrumente für wissenschaftliche Untersuchungen. Ihre Raumanzüge versorgen sie mit Luft und schützen die Männer vor der Kälte. Denn auf dem Mond gibt es keine Luft zum Atmen und es ist minus 150 Grad kalt. Und auf dem Mond ist alles 6-mal leichter als auf der Erde. Deshalb wiegt ein Erwachsener auf dem Mond nur noch so viel wie ein Kind. Durch die geringe Anziehungskraft können die Mondbesucher ganz leicht große Sprünge machen. Klobige und schwere Bleischuhe verhindern, dass die Astronauten einfach ins All davonschweben. 2 Stunden bleiben die Astronauten auf der Mondoberfläche. Zum Abschied stellen sie die amerikanische Flagge auf. Schließlich hebt die Mondfähre Eagle vom Mond ab. mit an Bord über 20 Kilogramm Mondgestein und Bodenproben. Die Mondfähre dockt wieder an die Kommandokapsel an. Gemeinsam begeben sich die drei Astronauten auf den Heimweg.
Ja, wie? Die landen hier auf dem Mond, rammen kurz mal die Fahne in den Boden, Steine einpacken, wieder zurück und das war's schon.
Ist mir doch auch egal. Ich hab genug vom Mond. Los, zurück nach Hause.
Nach ihrem anstrengenden Mondflug kehrte das Apollo 11-Team am 24. Juli 1969 wieder zur Erde zurück. Nach dem Wiedereintritt in die Lufthülle der Erde bremsten drei große Fallschirme die Raumkapsel ab. Dann plumpste sie mitten in den Pazifischen Ozean. Hubschrauber flogen zu der Raumkapsel und bargen die Astronauten Armstrong, Aldrin und Collins. Die Ankunft der Männer vom Mond löste auf der ganzen Welt Begeisterungsstürme aus. Die Erde feierte ihre neuen Helden. Bis heute gelten die drei Astronauten der Apollo 11-Mission als Wegbereiter der bemannten Raumfahrt. Die erste Mondlandung hat der Welt bewiesen, dass es mit Hilfe hochentwickelter Technik möglich ist, auf einem fremden Planeten zu landen und zumindest für eine Weile unter extremen Verhältnissen zu überleben. Der erste Schritt auf dem Mond war zugleich ein richtungsweisender Schritt in der Entdeckungsgeschichte der Menschheit. Auf einem langen Weg hinaus ins All.
Oh, ist das schön, wieder zu Hause zu sein.
Und müde bin ich. Oh, freust du dich auch schon aufs Bett, Theo?
Mhm.
Sag mal, hörst du mir überhaupt zu?
Ich hab da eine Idee. Jetzt hat es ja nicht geklappt, dass ich als Erster den Mond betrete und in die Geschichte eingehe.
Fängst du schon wieder damit an?
Mir ist was viel Besseres als der Mond eingefallen. Der Mars. Das ist der Planet der Zukunft, Tess. Da werde ich mich häuslich niederlassen. Als allererster. Und dann gehe ich doch noch in die Geschichte ein und werde berühmt.
Aha.
Ich werde mir gleich morgen auf dem Mars ein günstiges Grundstück kaufen.
So, wo denn?
Naja, Top-Lage, direkt am Pathfinder-Gedächtniskrater. Südhang, keine Nachbarn.
Echt? Okay, zieh ruhig auf den Mars. Dann habe ich endlich mehr Platz bei uns in der Bude.
Auf der Suche nach Leben im All ist vor allem der Mars interessant. Schließlich ist der rote Planet unserer Erde am ähnlichsten. An seiner Oberfläche lassen sich Berge, Schluchten und flussähnliche Vertiefungen erkennen. In solchen Marskanälen floss früher sehr wahrscheinlich Wasser. Ganze Ozeane soll es einst gegeben haben. Hinweise, dass hier früher vielleicht einmal Leben existierte. Heute ist der Mars eine trockene Steinwüste mit einer sehr dünnen Atmosphäre, in der wir nicht atmen könnten. Im Sommer ist es minus 14 und im Winter minus 120 Grad kalt. 1997 gelang es, das Forschungsfahrzeug Pathfinder auf den Mars zu bringen, um noch mehr über diesen Planeten zu erfahren. Das große Ziel der Weltraumforscher ist es, den Mars eines Tages für uns Menschen bewohnbar zu machen.
Gute Nacht, Theo. Ich leg mich hin.
Oh nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Quentin heult den Mond an. Schon wieder Vollmond.
Und ich kann schon wieder nicht einschlafen. Was soll ich nur tun?
Ich weiß, wie du ganz schnell einschlafen kannst.
Echt? Wie denn?
Ganz einfach. Ich sing dir mit meiner bezaubernden Stimme ein Schlaflied.
Aber, Tess,
Schlaf,
hör mal.
Schlaf, der Mond ist auf.
Oh.
Ganz blau.
Schon gut, Tess. Ich kann jetzt schlafen.
Weil ich so schön sanft singe?
Nein, weil dein Gesang einfach unglaublich ermüdend ist.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Zum Beispiel zu den Walen und Delfinen. Oder erfahrt alles über Kriminalistik oder über unseren Körper und unser Gehirn. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen.